Hi Joanna.
Jade, hallo.
Hey. Wir haben heute eine ganz tolle Gästin da und wir haben eine Weile gewartet, dass wir sie interviewen durften oder konnten, weil gerade so viel zu tun war und es ist auch noch nicht weniger zu tun, aber Nana hat sich trotzdem die Zeit genommen. Hallo Nana.
Hey.
Genau, das ist Nanas Stimme und wir wollen euch ganz kurz erklären, wer Nana ist. Erstmal natürlich hi und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge der zweiten Staffel Black and Breakfast. Und heute ist Nana Addison da. Und Nana Addison ist Gründerin der Curl Agency, Creative und Managing Director der CurlCon, ja, der CurlCon, die gerade war, und Gründerin von Style Indie. Style Indie ist, ich habe mir das mal abgeguckt, eine On-Demand System as a Service Plattform, die Kunden mit unabhängigen Haar- und Schönheitsprofis durch eine einzigartige Filterautomatisierung zusammenbringt. Boah, Nana und ihre großen Wörter, die erklärt uns aber gleich nochmal, was das bedeutet. und dann bist du auch noch Director und Organisatorin von TEDx Mauerpark und Expertin für Markenkommunikation. Ich glaube, wir finden heute vielleicht raus, was du nicht kannst.
Aus der Agentur heraus erzielt sich so ein bisschen die Expertise, ne? Deswegen.
Genau, und Nana ist gerade eine der heißesten jungen Entrepreneurs in Deutschland. Mit der CurlCon Virtual hast du Geschichte geschrieben und die Curl Agency ist so ein sogenannter Industry Disruptor. Das heißt, sie stellt sich, genau, also trotz kleinerer Ressourcen neben großen etablierten Businesses auf. Und du selbst bezeichnest dich zusätzlich als professionelle Shitstarterin und das musst du uns jetzt erklären, was das bedeutet.
Das ist wohl wahr. Und noch ein Liedchen oder so?
Aha, I got melanin. Woo, I got melanin.
Black and Breakfast.
Oh. Vielleicht nehmen wir den in Zukunft an, aber da müssen wir bestimmt Rechte für kaufen. Ja, erzähl mal, was ist ein Shitstarter? Ich habe erst gedacht, so Trouble Management, aber das ist gar nicht dein Ding, dass du so einfach nur Feuer löschst, sondern du machst die Feuer erst und dann machst du sie wieder aus.
Ja, eher weniger mache ich die Feuer, sondern ich mache auf die Brände aufmerksam. Ich glaube eher so. Nur weil Leute so gerne das ignorieren oder ihre Augen davor verschließen wollen in ihrer kognitiven Dissonanz, fühlt sich das dann an, als wäre ich ein Shitstarter, ja.
Krass, okay. Und was machst du dann dazu? Also ich meine, ich weiß das, aber die Leute wissen das nicht.
Ja, also jetzt mit dem Shitstarter, ich bin professioneller Shitstarter, das liegt also daran, ich glaube, alle kennen ja den Termin Speak Truth to Power und das meine ich damit so ein bisschen, ne? Also die Wahrheit sagen und das auch nicht irgendwie schönreden oder Honig drumherum sprechen, weil ich glaube, alles fängt irgendwie mit der Wahrheit an oder mit irgendeiner Wahrheit an. Und von dort ausgehend kann man dann auch progressiv irgendwie in die Zukunft schauen oder die Zukunft bauen. Aber wenn wir alles offen irgendwie Lügen oder Halbwahrheiten fundieren, dann kommen wir halt nicht weit. Das ist immer so ein instabiles Gerüst. Und das ist so ein bisschen für mich eine Herzensangelegenheit vor dem Hintergrund, dass irgendwie für mich das höchste Gut Vertrauen ist oder das höchste Gut einfach Glaubwürdigkeit ist, irgendwie so. Und wenn das gegeben ist, denke ich immer, funktionieren alle anderen Sachen auch ganz gut. Wenn man ehrlich miteinander spricht, dann weiß man, wo man dran ist miteinander und dann kann man auch irgendwie besser herausfinden, irgendwie, was wer wie braucht. Wenn man ehrlich mit seinen Kunden spricht, dann wissen die Kunden, wo die dran sind und wissen, was sie zu erwarten haben von einer Marke, von einer Firma, von einem Produkt. Wenn man ehrlich ist als Unternehmer oder als Medienplattform oder schieß mich tot, mit seinem Publikum, passiert in der Regel dasselbe. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass irgendwie der beste Approach ist der, den Leuten die Wahrheit zu sagen und dann anzufangen, mit der Wahrheit zu leben und umzugehen. Und das machen halt so viele Firmen nicht, besonders in der Außenkommunikation. Und Wahrheit heißt ja auch, jetzt speziell im Kontext meiner Agentur, als auch, dass die Polizei kommt zum Beispiel. Wenn man einen Podcast aufnimmt. Das ist auch die Wahrheit. Nein, Spaß. Nein, Wahrheit heißt immer im Kontext meiner Agentur heißt es auch, zu Zielgruppen zu sprechen, also zu allen Zielgruppen zu sprechen und zu realisieren und anzunehmen und das als Chance zu sehen, dass dass Deutschland doch viel vielfältiger ist als die meisten Kosmetikmarken oder auch egal welche Unternehmungen. Dass in ihrer Produktvielfalt, in ihren Storylines, in Serien, in ihren Storylines, in ihren Werbekampagnen, was auch immer, darstellen und anbieten. Und diese Wahrheit halt anzusprechen und zu benennen dann bei den Firmen, fühlt sich halt disruptiv an. Und Disruption ist unangenehm und unangenehm heißt Shitstarter. Das ist die lange Antwort.
Ja, das ist eine super coole Antwort. Vor allem, weil man ein bisschen das Gefühl hat, dass du gehört hast, was ich über dich gesagt habe in der letzten Folge. Und so habe ich da auch gesagt, dass ich das so krass feiere und dir so hoch anrechne, wie du halt genau bei den Bunte Beauty Days sponsored bei Rossmann sitzt und dann sagst, so Leute, was habt ihr eigentlich gedacht erstmal, als ich euch angefragt habe? So, und ja. Irgendwie halt direkt sagst, so ja, bei Rossmann war ja die Kacke am Dampfen so, und dann vor allem das, was so hinterhergeschoben, ach, und bei Bunte Beauty Days bestimmt auch.
Genau.
Also weil die Bunte hat auch bestimmt so Probleme. Und auch bei Edition F, ne, du hast dann da gesessen, hast gesagt, ja, hier so und so, dass es passiert, geht gar nicht. Und ich feiere das halt, wenn du halt nicht sagst, ich komme dahin und dann lasse ich euch gut aussehen, sondern ich komme dahin, ich sag genau, wo die Scheiße eigentlich ist und lass alle einmal schnüffeln und dann sage ich halt, warum das nicht okay ist. Und das finde ich halt mega cool.
Ja, danke schön. Ja, es ist halt eine Sache, die Scheiße zu sehen, dann die andere dran zu schnüffeln und dann sich daran zu beteiligen, die Scheiße wegzumachen. Ein dreilagiges Geschäft, die mal meistens kommen wir nur bis zum Scheiße sehen. So, das ist so, da kommen wir hin und dann will niemand dran schnüffeln und schon gar nicht sich dran beteiligen, sauber zu machen.
Ja, voll. Vielleicht sollte das dein 2020-Slogan sein. Es ist ein dreilagiges Geschäft, like your favorite toilet paper.
Genau. Your company is a shit show, but we have the solution. Dreilagiges Klopapier, the Curl Agency. Dann kriegt eben Schnüffeltests und dann wird sauber gemacht. Aber dann gibt's dafür ganz tolle gute Termini natürlich.
Wir fallen direkt ein paar Büros ein, wo ich auf jeden Fall dieses Toilettenpapier auf der Toilette platzieren würde. aber Nana, nochmal, wahrscheinlich wissen das nicht alle von unseren ZuhörerInnen oder wahrscheinlich waren auch nicht alle da, so wie ich hatte ja das Glück, dass ich letztes Jahr und auch dieses Jahr virtuell bei der CurlCon mit dabei sein durfte. Und die CurlCon ist die größte und einzige deutschlandweite Hair-, Beauty- und Lifestyle-Messe speziell für ein afrodeutsches Publikum. Und das war also für mich persönlich... In der Dachregion, entschuldige natürlich.
Und die Österreicher nicht ausschließen.
aber ich bin trotzdem super gespannt zu hören, wie du denn dahin gekommen bist. Also ich weiß, du bist in Essen aufgewachsen, also bist auch hier so ein NRW-Mädchen und hast dann in Berlin studiert, BWL und Theologie, aber hast irgendwie recht schnell schon oder auch damals schon gemerkt, so okay, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will oder mein Weg. Und auf was für Widerstände bist du denn da gestoßen und wie hast du gemerkt, dass du so dein eigenes Ding machen musst?
Oh, das ist eine große Frage. Ich bin 31. Schon. Also die Uni habe ich geschmissen, weil, genau, ich habe Theologie und BWL studiert, das war so ein Kombi-Bachelor hier an der Humboldt in Berlin. Und das habe ich gemacht, weil das irgendwie dazugehört, ghanaische Familie. du musst studieren, ich bin die erste Generation, die irgendwas macht, so eine Akademie, irgendwas akademisch macht oder auch jetzt gegründet hat, alles bist du dann immer die Erste. Und dann habe ich studiert, weil das irgendwie dazugehört. Ich sollte eigentlich Medizin studieren, das hat nicht so ganz geklappt, weil mein NC war 2,5, das war nicht so doll. Dann habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht zur Krankenpflegerin und zur OP-Assistentin. Die habe ich auch beide abgebrochen. Also ich bin nicht irgendwie ein First-Timer in diesem Abbrechungsgeschäft, sondern ich habe so einige Sachen abgebrochen. Die Ausbildungen habe ich abgebrochen und dann habe ich studiert, weil ich der Meinung war, ja, komm, du musst dir irgendwie einen Schein holen dazu. Ich habe schon gefreelanced in der Zeit und Social Media Management gemacht. Ich habe Marketing gemacht und PR auch gemacht für eine Agentur in Miami. Yetunde Shortis heißt die Frau, der die Agentur gehört. Und Yetunde Shortis ist die Ehefrau vom Kampagnen-Director von Präsident Obama. Und bei ihr habe ich eigentlich alles gelernt zum Thema Guerilla-Marketing, PR und so den ganzen Kram, auch Personal Branding, als ich für sie gefreelanced habe in Miami. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, war Theologie total spannend, weil das war so Kirchenhistorie und Geschichte und auch so irgendwie Soziologie. Also für die, die sich für Theologie interessieren, das ist nicht einfach nur die Bibel auswendig lernen, sondern das ist eigentlich ein kleines Geschichtsstudium. Und auch ein kleines quasi Soziologiestudium. Also eigentlich lernst du da menschliches Verhalten im kulturell-religiösen Kontext und man merkt gar nicht, wie viel der Gesellschaft, also egal welche Gesellschaften wir jetzt wählen, geprägt sind durch Kultur und Religion und wie weit Religion Kultur prägt und Kultur Religion prägt. Wenn du Theologie studierst, dann siehst du auf einmal, ach okay, der Theologe entscheidet, wo der Kindergarten sitzt. Das wusste ich gar nicht. Also es sind Theologen, die dann irgendwie eine Infrastruktur von einer Stadt oder so beraten. Das ist halt nicht nur der Pfaffe, der Theologie studiert hat. Und das war super interessant. Da habe ich auch Griechisch gelernt, kann ich nicht, aber ich habe es mal gelernt. Und BWL war halt total die Horrorstory für mich. Weil im BWL-Studium habe ich halt einfach nichts gelernt. Im BWL-Studium habe ich gemerkt, dass alles, was mir hier beigebracht wird, kann ich schon. Habe ich alles schon gemacht und also einfach in der Praxis schon gemacht. Und habe dann im vierten Semester habe ich dann den Mut gefasst und gesagt, ich schmeiß die Uni. Habe dann die Uni geschmissen und habe dann in New York meine erste kleine eigene Agentur geco-founded mit Kimberly, meiner Co-Founderin damals. Die hieß Addison Green. Addison, mein Nachname, Grün meine Lieblingsfarbe.
Ja, und das macht man einfach so. Wenn man seine Ausbildung in Deutschland schmeißt, dann macht man Agentur in New York auch am besten.
Ja, das war wirklich. Ja, das klingt alles immer so voll sexy. Aber es liegt auch daran, dass, ne, ich habe die Geschichte jetzt schon 100 Millionen Mal erzählt. Als Marketeer sollte ich dann nach ein paar Jährchen auch in der Lage sein, richtig sexy und knackig irgendwie rüberzubringen, weil sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt. aber die Sache mit der Gründung in New York war eigentlich, wir haben halt für Yetunde gearbeitet, Kimberly auch. Und irgendwann war Yetunde schwanger mit Zwillingen. Und hatte mit dem Gedanken gespielt, halt diese PR-Agentur nicht mehr weiterzumachen. Also nicht, weil sie daran keinen Spaß hat, sondern weil sie einfach mit ihren Kindern sein will, so, was auch total verständlich ist. Sie jetzt keine finanziellen Engpässe hat. Ne? Also ihr Mann hat Monetas, sie hat genug Monetas. Diese Agentur macht sie aus Passion, nicht weil sie damit irgendwie jetzt noch Geld verdienen muss. Aber Kimberly und ich mussten Geld verdienen und davon leben. Und für uns war das so wie, mit welchen Gedanken spielst du? alert, alert. Und so haben wir dann quasi Side-Convo-mäßig gesagt, ja, okay, also was ist, wenn die jetzt zumachen? Das ist irgendwie unser Einkommen, bla bla bla. Und diese Freiheit wie bei Yetunde haben wir halt nirgendwo, wir waren beide so richtig, ne, Anti-Full-Time-Job, 9-to-5-Life. Wenn du das halt schon ein Jahr oder zwei oder drei gemacht hast, ist es wirklich schwer, irgendwie nochmal in irgendeine Angestellten irgendwie Beziehung zu gehen. Und ja, und dann haben wir telefoniert. Ich erinnere mich noch ganz genau. Dann lag ich auf der Couch bei meiner Schwester in Essen. Ich war meine Schwester in Essen besuchen und hab Kimberly die Ohren voll geheult und hab ihr gesagt, wie sehr mein Leben jetzt zusammenbrechen wird. Und die Welt geht unter und ich bin eine absolute Versagerin. Und hab geheult und geheult und war so, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich doch in Deutschland mich anstellen lassen. Das wird so schwierig, denn ich hasse alle. Vor allem weiße Chefs, weiße Männerchefs, das wird nicht klappen. Ich hab nur rumgeheult. Und dann irgendwann meinte Kimberly, da hatte dann Kimberly zu mir gesagt, ey Nana, du kannst alles machen. Wir haben keine Ahnung, was für Kampagnen gemacht. Du findest immer eine Lösung. Du hast immer die Idee. Du kannst alles machen. Und ich so, nein, ich kann das nicht. Und dann meinte Kimberly, ja, wenn du willst, könntest du auch selber eine Agentur gründen und das selber machen, was die Tünde macht. Und dann war ich so, ja, aber ich will nicht alleine. Wenn, dann musst du das mit mir machen. Und so war das. Dann hat Kimberly gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ach echt, so, wollen wir das echt machen? So war das tatsächlich. Und dann haben wir haben, glaube ich, ja, am selben Tag dann auf dem Zettel so rumgeskribbelt, so, okay, wie soll die Agentur heißen? Was ist so der Kern der Agentur? Bla bla bla. Und Kimberly waren so voll, ja, okay, Ideen kommen eh alle von dir, so aus deinem Kopf und ich bin eh voll operative, dann sollten wir die doch irgendwie nach irgendwas von dir benennen. Das ging richtig schnell. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Und dann hatten wir so das Framework der Agentur und Kimberly ist Amerikanerin, also Ghanaian, aber mit amerikanischer Staatsangehörigkeit und wohnt in New York, hat zu dem Zeitpunkt in New York gewohnt. Und dann haben wir uns beide angeguckt, was es kostet zu gründen in Deutschland, was es kostet zu gründen in New York. Und offensichtlich war es in Amerika super cheap, super
einfacher.
Und deswegen haben wir dann in New York gegründet. Also selbst die Gründung ist nicht so sexy, wenn Leute sich denken, wow, sie hat in New York eine Agentur gegründet. Das war online und es hat irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert. So schnell geht das in Amerika zu gründen.
Ja, du kannst ja auch online dich eintragen lassen, um dann eine Hochzeitszeremonie zu machen.
Genau, du kannst irgendwie dich zertifizieren lassen als Pfaffe quasi, ne?
Ja. Ja, war krass und es ist voll witzig, weil ich hatte dich gerade richtig gehört, als du das erzählt hast, so, wo du meintest, so, ja, und ich habe ja gesagt, lass das machen und dann weißt du, sollen wir es wirklich machen, weil das machst du in den Crowd-Meetings auch manchmal und dann wirft dann so eine richtig fette Idee rein und wir sind alle so, boah, krasse Idee, lass es machen und dann ist Nana so, oh scheiße, wollen wir das wirklich machen, weil Nana weiß dann immer schon im Hintergrund, wie wir arbeiten.
Wie arbeitest
du? Ja, ja. What did I do?
Das stimmt. Ja, aber ja, so war das. Dann habe ich das erste Mal gegründet. Da war ich dann 23, ja, 23 war ich, glaube ich.
Mhm. Boah, Wahnsinn.
Also war das mit dem danach Gründen, war ja für dich dann einfach nichts, also nicht das erste Mal, dass du dann gegründet hast mit der Curl Agency oder dann auch jetzt die CurlCon, die Idee zu CurlCon hattest.
Mhm.
War es jetzt nicht mehr ganz so beängstigend, wie vielleicht, also wie wenn es vielleicht deine erste Idee gewesen wäre?
Ja, das Gründen an sich, also die Idee vom Unternehmersein ist für mich nicht beängstigend, weil das für mich die Idee von Freiheit ist. Also für mich ist Unternehmersein auch äquivalent zu frei sein und deswegen embrace ich das so bis zum Get-No, weil ich fühle mich da total frei. Ich kann wirklich, also naja, jetzt wo man ein bisschen mehr verdient und so, dann ist auch wieder anders, weil so frei ist man dann wieder doch nicht, aber egal, ist ein anderes Thema. Aber ich verbinde damit das Maximum an möglicher Freiheit innerhalb des Rahmens einer deutschen Gesellschaft mit Gesetzen und Steuern und so. Mhm. In dem Rahmen ist das irgendwie das Maximum an Freiheit für mich. Und deswegen ist das Unternehmersein und irgendwie die Idee, der Spirit vom Entrepreneur ist total ich. Das matcht zu 100% mit mir. Das Gründen in Deutschland allerdings, das war schon anders als in Amerika. In Amerika hat es 40 Minuten gedauert und war online und hat vielleicht $10 oder $40 gekostet. In Deutschland war es ja schon anders. Ich musste das ja bei einem Notar anmelden. Dann habe ich einen Anwalt gebraucht, um erstmal zu verstehen, was das hier alles bedeutet, was ich da mache. Dann musste ich also irgendwelches Paperwork natürlich fertig machen. Jada, jada, jada. Und die Gründung hat dann ungefähr einen Monat gedauert, bis die wirklich durch war. Und dann nochmal, glaube ich, einen Monat bis, also die Anmeldung hat einen Monat gedauert, bis sie durch war und dann, bis ich eingetragen war, dann wirklich ins Handels, Gesetzbuch oder wie das heißt, hat es nochmal einen Monat gedauert. Das heißt, wir waren ja auch einen Monat lang, hatten wir den Titel IG in Gründung. Aber der Gesetzgeber fordert, dass man das dann immer draufschreibt, IG, IG, dass ich dann immer so angefühlt, als hätte ich Stützräder. Jetzt würde ich die ganze Zeit mit so wieder anfahren. Aber ja, also in Deutschland gründen war auf jeden Fall komplexer und auch viel teurer. Und in Deutschland Unternehmer sein ist auch komplexer und teurer. Ja.
Wir haben gestern witzigerweise darüber gesprochen mit anderen GründerInnen, die darüber gesprochen haben, dass sie erst eine UG gegründet haben und dann eine GmbH gründen wollten, im Vergleich zu Geld sparen, um direkt eine GmbH zu gründen, weil dieser Weg und die Zwischenschritte so unglaublich teuer nochmal sind und so anstrengend in Deutschland, deine UG zu einer GmbH zu wechseln, also sogar eine Adresse zu ändern, ist irgendwie schon voll der Akt. Aber es ist halt mega interessant so. Also das sind so Sachen, mit denen beschäftigt man sich erst, wenn man im Prozess ist.
Ja, das stimmt. Ja, die Sache ist, eine UG kannst du halt gründen mit einem Euro und eine GmbH, da brauchst du halt ein bestimmtes Startkapital. Als ich gegründet habe, hatte ich 300 Euro und damit habe ich dann gegründet. hätte ich das Startkapital gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch eine GmbH gegründet, wobei man auch gucken muss zwischen UG und GmbH, welche steuerlichen Verpflichtungen du dann auch hast. Natürlich hast du dann da andere Vorteile. Du musst halt immer gucken, wie sich das matcht mit deinem Jahresumsatz oder geschätzten Jahresumsatz, was sich mehr lohnt, eine UG oder eine GmbH und was dein Geschäftsmodell ist und so. Also ja, mit der Curl ist das mit der UG eigentlich noch ganz fein, aber wir könnten jetzt auch in eine GmbH, also das haben wir auch vor. Ich sag immer wir, ich. Das habe ich auch vor im Januar, im Februar, das auf eine GmbH umzumünzen. Wenn der liebe Gott denn jetzt nicht irgendwie noch andere Pläne hat, wir wissen ja nicht, Pandemic und so.
Ja, solange nicht in Ghana festhängst, alles
cool. Also ich finde das so krass, dass du so jung warst bei deiner ersten Gründung. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, auch wenn sie irgendwie Abitur machen oder jetzt überlegen, was mache ich denn, dass viele diese Idee haben, boah, ich würde gern selbstständig werden und ich möchte gern mein eigenes Unternehmen gründen oder mein eigenes Ding machen. Aber dass man halt so viel Angst und Respekt vor diesem Schritt hat, weil man denkt, oh Gott, ich brauche irgendwie so und so viel Startkapital und ich brauche das. Und dann traut man sich nicht und man ist so ein bisschen von diesen Ängsten geleitet, ne, das vielleicht nicht zu tun. Deswegen danke, dass du so offen darüber redest. Ich hoffe, das macht jetzt wenigstens einer Person da draußen Mut, zu sagen, okay, Nana hat es mit 300 Euro geschafft, so, ich schaff's auch. Und du hast ja, in dem...
Ich hoffe, aber ich soll euch auch entmutigen, wenn ihr wisst, ihr seid faul, weil dann wird das für euch ein Horrortrip.
du hast in einem Interview bei Rosa Mac oder also in einem Live-Interview bei Instagram, könnt ihr euch auch alle angucken, hast du gesagt, dass gerade jetzt in der Pandemie, dass du das als Chance siehst für Gründen. Könntest du das vielleicht nochmal kurz erklären? Also warum würdest du Leute ermutigen, genau jetzt in dieser Zeit zu gründen?
Weil ich finde, eine Pandemie ist ja eine Krise, die eine Gesellschaft aufrüttelt, die halt aber auch, also nicht nur eine Gesellschaft aufrüttelt im Sinne von Schock und Trauma und wir sind schockiert, sondern auch eine Gesellschaft aufrüttelt im Kontext von, oh, uns fehlen ganz viele Dinge, weil die Convenience-Items, die wir irgendwie sonst benutzt haben oder konsumiert haben oder was auch immer, die funktionieren jetzt nicht mehr. Also das Schlüssel-Schloss-Prinzip, das wir eigentlich kennen, funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir brauchen entweder einen neuen Schlüssel oder ein neues Schloss oder eine ganz neue Tür. Wir wissen es nicht. Aber alle Leute, die irgendwie Ideen haben für Schlüssel, Schlösser und Türen, sollten jetzt ganz, ganz, ganz beflügelt fühlen und ihre ganzen Schlüssel und Schlösser und Türen vorstellen und zeigen, weil jetzt eine gute Zeit ist, weil die Aufmerksamkeit sehr auf Lösungen liegt, in allen Richtungen. Also wir wollen sonst auch Lösungen haben, aber in einer verwöhnten westlichen Gesellschaft geht es ja fast weniger um Lösungen und mehr um noch mehr Convenience, so, ne? Also es gibt jetzt nicht mehr mit, wir brauchen die Lösung zum Post-it. Das Post-it gibt's schon. Aber wie kann ich jetzt dieses Post-it irgendwie noch erlebbarer machen? So geht es ja nicht. Das Fahrrad gibt's schon, aber hey, es gibt ein Fahrrad mit 3 Leuchten und nicht nur 2 und so weiter. Und ich glaube, in der Pandemie sind die Gedanken und irgendwie ist der Kopf und die Augen von Menschen viel, viel offener, viel, viel stärker geöffnet und auch viel empfänglicher für neue Denkweisen, neue Ansätze. Ob wir nun sprechen davon, wenn du jetzt irgendwie ein Kreativer bist und du dich selbstständig machen wolltest, schon immer im kreativen Bereich, ob nun Graphic Design oder Schreiben oder Filmemacher, je nachdem, ist eine Pandemie eine sehr gute Möglichkeit, deinen Stoff an die Leute zu bringen, weil sie nach was Neuem suchen. Ne? Und auch eine gute Möglichkeit, deinen Stoff irgendwie unkonventionell zu zeigen. Und auch eine Möglichkeit, Skills, die du hattest, die vielleicht nicht nutzlos, aber in dem Kontext nicht nutzbar waren, jetzt vielleicht total nützlich sind, an den Mann zu bringen. Also Filmemacher waren schon immer interessant, aber jetzt, wo niemand rausgehen kann, sind Filmemacher noch interessanter, zum Beispiel. Weil wir gucken nicht nur Filme, sondern wir konsumieren jetzt auch Content, wir haben Edutainment, alles ist jetzt irgendwie on screen. Das heißt, alle möglichen neuen Art und Weisen, wie man auf einem Screen, auf einem Laptop, auf einem Rechner, auf einem Fernseher Informationen bekommen kann, sind jetzt gefragt. Also das heißt, alle Ideen, die du jemals hattest, die irgendwie nicht funktioniert haben, weil die Leute gesagt haben, ja, aber im Sommer sind ja alle draußen. Vielleicht ist es in der Pandemie ein bisschen anders. oder auch im Sinne von diese Zoom-Fatigue, also wenn wir jetzt das umdrehen und sagen, aufgrund der Pandemie haben wir so viel auf den Screen geglotzt und so viel Zoom gemacht, wir wollen einfach uns nichts mehr anschauen. Was hast du noch zu bieten? Was ist mit den Leuten, die ganz tolle Ideen haben für Sachen, die man zu Hause machen kann, die sich vorher niemand angeguckt hat? So. Also es gibt ja auch irgendwie ein Hoch von Produkten, die vorher nicht mehr so relevant waren, wie zum Beispiel Puzzeln, ne?
Ja, Brettspiele, würde ich auch gerade sagen.
Noch und nöcher. Und was kann man eigentlich noch alles mit Puzzeln machen? Also ja, das Letzte, was wir noch kannten, sind die 3D-Puzzle. Und dann hat es irgendwie aufgehört, weil niemand mehr puzzelt, weil wir sind ja alle vor unseren Rechnern. Und jetzt brauchen wir irgendwie eine Haptik und wollen vom Rechner weg und wollen irgendwie puzzeln. Oder Tischspiele oder Jenga oder wie das hieß. So diese ganzen Sachen sind irgendwie werden neu entdeckt und somit wird ein ganz anderer Markt revitalisiert. Und ja, wie ihr merkt, ich rede ganz viel. Aber das ist auch und das sollte jemanden mit einer Gründungsidee oder mit so einem Entrepreneur-Geist oder so ja beflügeln. Aber ich kann auch verstehen, wenn das dich runterzieht, weil du einfach müde bist und so, das gibt's natürlich auch. Aber ich denke halt, es ist eine Opportunity. Die Karten werden halt eben einfach neu gemischt in der Krise.
Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie immer, wenn wir sagen, dass man so Sorge hat zu gründen, dann gucke ich mir die neue Generation an und mache irgendwie einmal Instagram Reels auf und denke mir so, das sind alles Gründer. Also ich glaube, von der jüngeren Generation, die haben gar keine Angst vor irgendwas. Gefühlt haben die alle ihre Produkte und so. Ich denke immer so,
ja, ich glaube, das, was Leute auch nicht verstehen, warum, glaube ich, das Gründen auch so abschreckend sich anfühlt, ist, weil, glaube ich, in dem Kopf ist die Verknüpfung Gründen gleich GmbH gleich ich muss Zalando bauen, so ungefähr, ne? Oder Gründen gleich GmbH, ich muss Fenty Beauty machen, so. Also in so einem riesen Extrem denken sie, und ich glaube, das unter das schüchtert einen dann natürlich ein. Wobei ich gleichzeitig auch denke, eine Vision, die so groß ist, dass sie eigentlich nicht in einem Lebenszyklus machbar ist, ist das, was mich antreibt. So, ne? Also ich glaube schon, man braucht irgendwie eine riesige Vision, damit du was hast, worauf du hinarbeitest, was irgendwie nicht leer geht, sozusagen. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn die Fähigkeit, das dann auch zu portionieren, damit du nicht übermannt bist oder überfraut bist davon, ist genauso wichtig. Das heißt, die Leute zum Beispiel on Reels, die da ihre Produkte machen und vielleicht in der Küche mixen oder was weiß ich was, oder ihre erste Soße machen, ihre erste Maske oder was auch immer, da, die sich da anrühren, oder das sich Programming selber beibringen oder was weiß ich, das kannst du ja auch machen in einem Freelancer-Verhältnis. Du musst ja nicht sofort eine UG gründen oder eine GmbH gründen. Du kannst ja auch einfach als Einzelunternehmer unterwegs sein. Und als Einzelunternehmer kannst du dir trotzdem einen Firmennamen geben, ne? Das heißt, du bist Einzelunternehmer, stellst deine Rechnungen genauso und so weiter, musst da dein kleines Sätzchen drunter machen, um das steuerbefreit wegen Gesetz, Paragraph, pipapo, stellst dann da deine Rechnungen und kannst bis Betrag X erstmal in Ruhe dich bewegen, und dich verhalten wie ein Unternehmer, als hättest du und als hast du ein Unternehmen, auch wenn du irgendwie jetzt vom Gesetzesgeber oder so jetzt nicht ein Unternehmen hast, eine Firma hast, ne? Bis du dann einen gewissen Umsatz machst und dann bist du eh gezwungen vom Gesetzgeber, das umzumünzen in eine UG oder in eine GmbH. Du kommst eh dann nicht drum herum, weil du dann so viel Steuern zahlen musst, wo du dir denkst, no, ich gründe nicht. Auf gar keinen Fall. Ich gründe jetzt eine Firma. Und ich glaube, dieses Etappen peu à peu, das zu machen, ist gesund und erlaubt dir, dich irgendwie frei zu bewegen, ohne jetzt diese krasse Verbindlichkeit einzugehen, ne? Weil eine UG gründen, eine GmbH gründen in Deutschland ist schwer, aber es ist leichter, als diese wieder aufzulösen. Die aufzulösen ist ein Horrorakt. Überlegt euch gut, wenn ihr gründet, weil es ist noch fast strenger als eine Ehe. Also zu heiraten in Deutschland ist auch ein Akt. Scheidung ist auch ein Akt, aber Scheidung geht fast einfacher, als ein Unternehmen aufzulösen. Und ist billiger. Scheiden in Deutschland ist billiger, als ein Unternehmen aufzulösen.
Krass.
Ihr könnt jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ich mache gerade dieses Emoji, das so sagt, hä?
Ich habe 2014 habe ich mit Thaddäus Koroma gearbeitet und der hat mir auch immer eine Quote gesagt, die er, ich habe schon wieder vergessen von wem, von dem einen The Secret-Typen bekommen hat, der gesagt hat, wenn du das Gefühl hast, deine Ziele, die du dir gesetzt hast, erreichen zu können, dann sind deine Ziele nicht groß genug. Also genau das, was du auch irgendwie gerade gesagt hast, so die müssen, wenn die dir nicht richtig Angst machen, dann musst du die noch ein bisschen aufschrauben, so.
Ja.
Und du irgendwie das Gefühl hast, die kannst du direkt erreichen, dann sind sie einfach nicht, noch nicht, dann ist noch nicht da. Und ich finde es auch voll interessant, also wenn wir auch darüber sprechen jetzt, du sagst, eine gute Zeit zum Gründen, und dass man auch irgendwie, als du meinst, die Karten werden neu verteilt oder sind neu verteilt worden, man sieht ja auch, dass natürlich auch viele Leute, also unser System ist ja recht stabil in Deutschland, ne? Also wenn wir uns den Rest der Welt angucken, wie was bei denen so passiert ist, aber dennoch sieht man ja auch hier, wie viele Leute ihre Jobs verlieren, wie viele Sachen nicht funktionieren im Homeoffice oder wie viele Businesses zusammenbrechen, kleine Businesses. Und da ist ja auch so das Ding, dass dieses Darwin Survival of the Fittest ja gar nicht unbedingt bedeutet, dass der Stärkste am Ende gewinnt, sondern dass der sich am besten anpassen kann an die Zeiten, gewinnt. Und ich weiß,
die flexibelste.
Genau, und das hat man, finde ich, bei dir jetzt dieses Jahr ganz gut gesehen, weil man hat irgendwie rechts und links gesehen, wie alle Leute ihre Events abgesagt haben, ihre Messen abgesagt haben, auch so die größten Messen mit den krassesten Budgets, die eigentlich Solutions hätten finden können. Und du hast trotzdem gesagt, ich mach die Körper und ich mach die auch doppelt so groß oder am Ende dreimal so groß wie letztes Jahr. Und wir setzen die auch virtuell um und am Ende hast du damit Geschichte geschrieben. So. Also so wie du das gemacht hast, hat das halt in Deutschland vorher noch niemand gemacht, in der Größe, in dem Ausmaß. Ich glaube, du hast am Ende mit allem, also allen Instagram-Posts und allen zusammen über 1 Million Menschen erreicht.
Mhm. 1,6, glaube ich, war es, ja.
Boah. Krass. Ja, wie war das sozusagen? Okay, wir machen die jetzt einfach virtuell.
Wie war das?
Nicht so einfach, ne?
Ja, das war, das ist halt dieses Pivoten, ne? Also, wie soll ich das erklären? Also, meine Begeisterung für Tech und auch für irgendwie die Startup-Welt, das Startup-Life, was auch immer, da lernst du so ein paar Begriffe sehr früh kennen, wenn du dich dahinter klemmst. Und einer der Begriffe ist to pivot. Und pivoten heißt, dass du dein Produkt deinem Markt gegenüber ausrichtest. Oder dem Bedarf deiner Zielgruppe gegenüber ausrichtest. Das heißt, ich habe einen Pudding und der hat Vanillegeschmack, den biete ich an. Und dann erfahre ich als Feedback von meinen Puddingessern, die würden den viel geiler finden, wenn er mit Vanille und Crunch ist. Irgendwie. Das heißt, ich pivote und mache aus meinem Pudding Vanille-Crunch-Pudding gefälligst, weil dann kaufen die Leute weiter meinen Pudding. Und wenn sie mir dann irgendwie spiegeln, eigentlich mag ich diesen Vanille-Crunch-Pudding lieber als eine Soße auf einen Apfelstrudel und eigentlich gar nicht als Pudding, Also so wie der Pudding schmeckt, ist geil, aber der wäre viel geiler als eine Soße auf einem Apfelstrudel. Dann wird aus meinem Pudding eine Crunch, Vanille Crunch Pudding-Soße, die man auf einem Apfelstrudel... Das ist Pivoting, ja. Das heißt, du hast dein Produkt und du hast irgendwie eine Hypothese, irgendwie wer dein Produkt mag und so weiter und so fort. Aber solange du das nicht in den Markt spielst, weißt du eigentlich gar nicht, wie das ankommt. So. Und nachdem du das gemacht hast, dann fängst du an, dein Produkt immer wieder anzupassen. Und das ist Pivoting. Und das kann gepromptet werden von deiner Kundengruppe durch Feedback oder du machst ein Survey oder sowas in der Art. Oder es kann gepromptet werden durch Umstände. Act of God, wie man so schön sagt. Und das wäre dann zum Beispiel der Pudding. Ich weiß, wir nehmen die Curlcorn, aber ich will immer was anderes nehmen als meine eigene Sache. Wir haben den Pudding und auf einmal gibt's weltweit keine Kühe mehr. Ja, irgendwie ist großes Kuhsterben und es gibt keine Kühe mehr. Das heißt, es gibt keine Vollmilch, diesen Vollmilchpudding, den du da gemacht hast, den gibt es einfach nicht mehr. Den kannst du nicht produzieren, ist einfach nicht möglich. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, fuck, ey, ich kann diesen Pudding nicht mehr machen, mein Geschäft ist am Ende, it's over. Ich gehe zum Jobcenter zum Beispiel, ist auch absolut fein, kannst du machen. Habe ich auch gemacht. Ich bin auch der Meinung, wenn du 5 Jahre irgendwie auch im Retail gearbeitet hast, kannst du auch mal Jobcenter machen und dich einfach mal erholen. Ist meine Meinung, ja. Kann jeder sehen, wie er will. Aber ich finde, man hat dann auch ein bisschen eingezahlt und kann auch mal ein bisschen was rausbekommen. Ganz anderes Thema, Segway. Aber worauf ich hinaus will, es gibt keine Kühe mehr und dein Pudding geht nicht mehr in Vollmilch. Das heißt, du musst jetzt entweder pivoten, also dein Produkt verändern, oder wirst im Markt nicht mehr funktionieren können. Das heißt, im Pudding-Kontext guckst du dann halt, okay, wie kann ich Hafermilch in meinem Pudding machen? Kriege ich mit Hafermilch dieselbe Konsistenz hin? Bla bla bla, der Geschmack bleibt gleich, kriege ich die gleiche Farbe noch hin und so weiter und so fort. Aber eine Komponente von dem Pudding ist nicht da und jetzt muss ich eine andere nehmen. Und das ist dasselbe mit der Curlcon. Die Frage, die sich gestellt hat, war, wie kann ich die Curlcon-Experience auf einem anderen Medium spielen? Und so erlebbar wie möglich machen, weil ein Unique Selling Point, ein USP der Curlcon ist natürlich der Austausch vor Ort von so vielen Leuten und das Sehen von so vielen Leuten zur selben Zeit. Also, dass du irgendwo hingehst als schwarze Person und du siehst so viele schwarze Menschen, die so divers sind, in allen Altersgruppen und kannst den ganzen Tag dich austauschen, Nummern austauschen und immer wieder dich irgendwie kennenlernen, bla bla bla. Und das ist ja so ein Herzkernstück, der die Curlcon so geil macht. Neben den Workshops, neben den neben den Panels, neben den Musikacts, neben den Ausstellern, den Ständen, die Produkte, die du da entdecken kannst. Und wie kriege ich das hin während einer Pandemic auf einem anderen? Wie kann ich das anders spielen, wenn die ganze Crowd nicht da sein kann? Und so hat es angefangen. Also es war eigentlich erst der Gedanke, so wir sagen die Curlcon ab. Das haben wir auch im Team dann gevotet eigentlich. Wir haben das abgevotet und ich war dann einfach voll der Backstabber, um ehrlich zu sein, und habe heimlich gegen die Abstimmung meines Teams gearbeitet. Darüber können wir dann nochmal sprechen in der Evaluierungssession. Aber eigentlich habe ich heimlich mein eigenes kleines Projekt angeleiert und habe geguckt, okay, was kann ich machen, wie kann ich das machen, ich will das virtuell machen, das soll eigentlich trotzdem passieren. Und deswegen habe ich, nachdem wir abgestimmt haben, nie diese Absage da announced öffentlich, sondern habe einfach gar nichts gesagt und habe zugelassen, dass die Leute immer wieder fragen, so, okay, machst du es jetzt und habe halt nie eine Antwort so richtig gegeben. Und genau, und so habe ich dann da das umkonzeptioniert auf eine virtuelle Messe und versucht, in dem Konzept quasi das Maximum von Erlebbarkeit auf den Screen zu bringen und das Höchstmaß an Produktionsqualität auf diesen Screen zu bringen, weil ich wusste, wenn wir pivoten von physischer zur virtueller Convention und die Qualität, die wir mit der physischen Curlcon erreicht haben, muss dann in der virtuellen auch wieder das abspiegeln. Das heißt, ich wusste, ich kann nicht irgendwie so Home-Studio irgendwas machen. Das muss wie eine TV-Produktion wirklich dann auch rüberkommen. Mhm. Ansonsten fallen wir eigentlich sogar zurück. Das war das Pivoten von der CurlCon Messe auf die CurlCon Virtual und wir danken dem lieben Gott. Es hat alles sehr gut geklappt und alles sehr gut funktioniert. Also Gott und natürlich den Skills von meinem Team. Aber ja, Gott ist da auch mal ein bisschen bei, weil diese Zeit ist crazy, das schafft man nicht ohne irgendeine höhere Macht.
Ja, das stimmt, aber es ist super schön geworden am Ende.
Ich finde auch, es ist echt ganz, ganz, ganz toll gelungen. Ich muss auch sagen, also diese Curl Experience, also letztes Jahr, als ich auf der Curl war, das war für mich einer der ich war so umgehauen von diesem Moment. Und ich muss wirklich sagen, das ist mir, also dieses Gefühl, was ich hatte, als schwarze Person auf diesem Gelände oder in diesen Räumen zu sein, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und das hat mich, das war so, so überwältigend und großartig und Teil zu sein und irgendwie akzeptiert zu sein und halt, ich weiß nicht, ob das wirklich das Gefühl ist, wie sich weiße Menschen immer fühlen. Wissen wir um diese Besonderheit, ne, und können das daher umso wertschätzen, aber ich bin euch, also dieses Team und also dir und so, so dankbar, dass du diese Curl ins Leben gerufen hast. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen in Deutschland geht es genauso. Was ich wirklich toll fand dann dieses Jahr, was ich beim letzten Jahr halt ein bisschen schade fand, ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht genug Workshops mitmachen. Ich wollte noch da mir angucken, ne, so, was kann ich mit meinen Haaren hier machen? Ah, was kann ich mit den Haaren? So, ne, also mein Hauptproblem, alle, die den Podcast regelmäßig wissen, das ist mein Hauptproblem.
Ah. Und dann noch die Panels, und dann, ne? Gleichzeitig.
Und genau, dann liefen die Panels und dann, also, es war halt wirklich, ne, also, wie der dann auch wirklich, also, richtig wahrscheinlich dann auch mitgeteilt wurde, es fühlte sich einfach zu kurz und zu viel an. Das hätte auch eine Woche sein können und genau, wie so ein Festival wirklich. Und dann dieses Jahr konnte ich ganz in Ruhe zu Hause mir die verschiedenen, diese Videos angucken und mitmachen zu Hause mit meinen Haaren und so. Und das fand ich wirklich großartig gelöst. Also ganz, ganz toll. Aber diese Curl Experience, wie du sie nennst, oder wie ich jetzt gerade aus meiner persönlichen Erfahrung beschrieben habe, ne, dieser Wow-Moment für uns und so überwältigt sein und netzwerken können auf eine Art und Weise, die es noch nie gegeben hat in Deutschland oder zumindest die ich noch nie erleben durfte. War dir das vor der ersten Curl bewusst, dass du das erzeugen wirst in der Dachregion?
Nicht unbedingt in der, also das Ziel war die Dachregion, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das in der ganzen Dachregion, ob das da resoniert wirklich. Aber mir war klar, dass ich mit der CurlCon eine Plattform schaffe und auch irgendwie einen Raum für die Community schaffe, wo der gemeinsame Nenner die Zelebrierung unserer selbst ist und nicht der gemeinsame Nenner unsere Rassismuserfahrungen sind. Und das war für mich halt so, das war für mich halt key, ne? Also CurlCon ist kein NGO und wir sind auch nicht eine politische Organisation. Wir sind natürlich automatisch politisch, weil wir schwarz sind. Aber wir sind eine kommerzielle Veranstaltung, die sich konzentriert auf eine bestimmte Zielgruppe. Und das sind Afrodeutsche. Ne? Oder schwarze Menschen, die in Deutschland oder der Dachregion leben, so, ne? Und die Deutsch sprechen oder wenigstens Deutsch verstehen, je nachdem. Das ist so der Framework. Und ich wusste, dass wenn jemand sich entscheidet zu kommen, das wird die einzige Hürde sein, ob du kommst oder nicht. Aber sobald du da bist, wirst du was fühlen und verstehen. Das kann ich dir auch nicht erklären, egal wie gut ich pitchen kann. Das kann ich dir nicht erklären. Du musst halt einfach hinkommen. So. Und nachdem Mann oder Frau nachdem die Leute dann dort waren, die Menschen dann dort, haben die, wie du auch gesagt hast, diese Curl Experience erfahren, da diesen Spirit oder diesen Zeitgeist dann gespürt und dann auch, glaube ich, auch zurückgespielt oder sind nach Hause gegangen und haben dann realisiert, ach krass, ich war jetzt irgendwo, da waren schwarze Leute, wir haben über alles Mögliche geredet, aber fast gar nicht über weiße Menschen und wie scheiße sie doch sind. So, das
stimmt.
Tada! So, und das ist halt auch möglich. Das ist halt wirklich ein Leben nicht zentriert auf deine Oppression oder deine Unterdrückung. Und damit meine ich nicht, dass man das ignoriert oder dass das nicht auch ein Teil vom gesamten Bild ist. Aber meine Arbeit mit der CareCon ist, dann halt auch das ganze Bild abzudecken. Es gibt ganz tolle Organisationen, ganz tolle Aktionen und Autoren und Educator, die sich rein damit beschäftigen, quasi zur weißen Mehrheitsgesellschaft zu sprechen und uns denen zu erklären. Dann gibt's Leute, die sich darauf spezialisiert haben, professionalisiert haben, richtig Krawall zu machen in der weißen Mehrheitsgesellschaft, was auch unglaublich wichtig ist und alles schätze ich und respektiere ich. Aber das, was noch nicht da war oder was ich auf jeden Fall nicht zufriedenstellend ausgeführt gesehen habe, war das Zeigen von Black Joy und Black Celebration. Unabhängig davon, ob die weiße Mehrheitsgesellschaft jetzt irgendein Gesetz verabschiedet, das uns als Menschen anerkennt oder nicht oder was weiß ich, sondern dass wir mit einer Selbstverständlichkeit unserer selbst durch unseren Alltag gehen und mit einer Selbstverständlichkeit davon, dass wir schön sind, dass wir wertig sind, dass wir awesome sind, dass wir alles können und lernen können und uns ausleben können und vielfältig sind bis zum geht nicht mehr. Es gibt nicht nur ein Schwarz irgendwie. Dass wir das erfahren und dass diese Celebration halt auch von uns gekommen ist, ne? Und das war für mich so mit der CareCon das, weil das ist das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat und weswegen ich so oft ins Ausland auch gegangen bin, irgendwie nach London gegangen bin, um einfach nur black and awesome zu sein. oder nach Amerika oder auch nach Ghana zu gehen, so, dass mein Schwarzsein eine Normalität hat. Ist natürlich nochmal anders, Ghana und Europa, aber in London ist es halt so klar, in London ist genauso Rassismus, Oppression und alles ist da, das System ist verkorkst, und es gibt Systemic Racism genauso, aber es gibt halt auch es gibt aber auch ein Bewusstsein von I'm black and I can do it and I can do whatever and you can stop me type of vibe. Und ich glaube, beide Extreme müssen existieren, also auch in ihren Extremen, damit es irgendwie einen Ausgleich hat. Also wenn wir in extrem Oppression leben, dann müssen wir uns halt auch extrem feiern. Das ist anders nämlich nicht so. Und wenn wir irgendwie in einer extrem passiven Gesellschaft leben, dann muss es auch irgendwie einen extremen Aktivismus geben und so weiter und so fort. Es muss diesen Gegenpol geben, sonst kann ich nicht hier leben. Und deswegen gibt's die CareCon.
Ja, krass. Und du hast auch nicht nur die CareCon, sondern du bist ja auch so never ending. Also abgesehen davon, was du beim Ambassador Event damals announced hast, wo alle so waren, die Frau hört auch nicht auf, so wann schläft die? Hast du nochmal ziemlich viele Sachen announced. Ich weiß gar nicht, ob das live online ist, deswegen will ich gar nicht alles sagen, was da noch kommt. Aber du hast nebenbei auch noch Style Indie gegründet. So nebenbei macht man halt so. Warum nicht noch ein Tech-Unternehmen? worum genau geht es bei Style Indie? Also erklär mal so. Und wann können wir Style Indie endlich benutzen?
Ja, das würde ich auch gerne machen. ich sag, das würde ich auch gerne wissen, weil ich dieses Jahr so viel Presse bekommen für Style Indie und die App ist immer noch nicht live. Das ist ein bisschen Pressure, you know? Aber Style Indie ist eine App, wie du schon gesagt hast, eine SaaS-Plattform, Software as Service, das ist kurz von davon. Und mit Style Indie bauen die Developer gerade eine mobile App, wo ethnisch diverse Kunden gematcht werden mit ethnisch divers ausgebildeten Hair- und Beauty-Professionals. Das heißt, ich bin Jade, ich habe 3A-Haar, meine Locken sind 3A-Textur, und ich bin Light Skin. Dann gehe ich in die Style in die App, mache mir ein Profil auf und kann da angeben meine Haartextur, dann kann ich angeben mein Skintone, mache ein Foto von mir selber mit meinem Handy, spiele das ein, kann meine Haarlänge angeben, meine Haut, Irritation, also wenn ich Allergien habe, irgendwas, trockene Haut, ölige Haut, kann ich alles vorher einspielen. Und dann gibt mir die App innerhalb meines GPRS-Fences, empfiehlt sie mir Hairstylisten, die in der App auch drin sind und ebenso ein Profil drin haben, wo sie sagen, hey, ich bin Joanna und ich kann Personen stylen von dieser Haartextur und diesem Hauttypen kann ich sogar auch Make-up machen. Und du wirst halt nur mit Leuten gematcht, die das auch wirklich können für dich, ganz genau für dich. Ne? Das heißt, es ist nicht mehr dieses Komische von wegen, ob du nun in den Salon gehst erstens und dich fragst, kann die Person das überhaupt? Erste Frage. Zweite Frage ist dann, wenn die Person das kann, wie sieht das eigentlich aus? Das lösen wir dadurch, dass die Stylisten alle ein Profil haben, das aussieht wie ein Instagram-Feed. Und du siehst die Fotos von deren Arbeit. Und kannst literally, wenn du nicht mit dem Mapping den Stylisten einfach nur buchst, kannst du halt quasi kannst du durch einen Feed gehen, also so einen gemischten Feed, der stellt sich zusammen aus den Bildern von allen Stylisten in deinem GPRS-Fans, die auf deinen Profil auf deinem Profil passen quasi, und kannst dann halt einfach die Fotos buchen. Also du siehst einen Conroe-Style, den findest du voll geil, klickst du da draufklicken, dann sagt er dir, der kostet 80 Euro, dauert 70 Minuten und ist buchbar bei Chantal, die ist 30 Minuten von dir oder was weiß ich. Buchst du das von Chantal, fühlt sich ein bisschen an wie Uber, buchst du das von Chantal und dann ist Chantal on the way to you oder du bist on the way to her, je nachdem, was ihr da ausmacht. Das ist Styling, genau. Und damit befeuern wir halt die Unabhängigkeit, also die Independence von Stylisten, weil die meisten Stylisten, besonders die ethnically diverse Stylisten, haben meistens keine Salons. Und ich bin auch überzeugt, dass das Salongeschäft in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht mehr so existiert, wie wir uns das jetzt vorstellen. Ich glaube, das wird sich ummünzen auf eine Art Coworking-Salon-Space-Modell, irgendwie sowas. Weil alle reisen und alle wollen halt independent sein und eigentlich mehr so Freelancer-Life haben. Und was Hairstylisten oder Make-up-Artists eigentlich brauchen, ist ein Space, wenn sie arbeiten, wo sie dann stylen können, wo die aber dann nicht die ganze Maintenance machen müssen. Und halt das, was ein Coworking-Space anbietet, ne? Das ist dieses Full-Service-Space. Da ist ein Concierge oder so, macht sauber und du kommst dahin und machst deine Arbeit und zahlst irgendwie eine Membership-Fee. Und darauf läuft das irgendwie hinaus mit Styling die auf jeden Fall. Aber das ist wieder diese große, larger-than-life-Vision.
Nee, aber richtig cool. Also ich meine, im Endeffekt ist der Need ja da. Und dass du so viel Presse dafür bekommst und dass die Leute immer wieder nachfragen, zeigt ja auch, ne, dass der Need da ist und die Leute das halt endlich haben wollen. Die Leute sind so, gib uns das jetzt. Und das ist so witzig, weil ganz viele ZuhörerInnen von uns haben mit Sicherheit so eine App auf ihrem Handy und realisieren nicht, dass die meisten schwarzen und braunen Menschen in Deutschland davon nur den Nagelservice und die Massage irgendwie nutzen können und die ganzen anderen Services.
Ja, genau, das funktioniert nicht. Und Treatwell ist ja auch, wie gesagt, ein Salon-Booking-Modell, ne? Also du buchst immer in Salon rein. Und was siehst du denn da, wenn du auf Treatwell gehst, auf den Feed, was siehst du denn da? Siehst du Fotos von dem Salon? Was hilft dir das denn, eine Entscheidung zu treffen, ob du Servicebuch. Also wenn du im Nagelstudio gehst, dann möchte ich Bilder sehen von wie diese Nageltante die Nägel gemacht hat. Auch nicht Stock-Images, sondern Bilder von ihrer Arbeit. So, das will ich sehen. Ja. Und genauso, wenn ich in einen Friseursalon gehen würde, möchte ich sehen, wie dieser Friseur Haarstyles gemacht hat auf Personen, die Haare, meine Haartextur haben. Alles andere ist mir scheißegal, ob die Stühle grün oder gelb sind. Mir doch Wurst.
Ja, also Treatwell, wenn ich zuhören, ne, einmal kurz hier alle Tipps einholen. Nana hat hier mal was vorbereitet. Nee, echt, aber mega, mega aufregend und mega interessant und halt gleichzeitig wieder so ein Riesenprojekt. Man müsste eigentlich denken, du hast dich schon geklont und hast schon irgendwie die Technologie rausgefunden und machst dann nebenbei alles. Er ist ziemlich aufregend.
Ich bin so begeistert, weil ich wirklich, also durch deine Unternehmen erlebe ich das erste Mal wirklich so, dass ich gemeint bin als Ansprechperson. Also ich bin Zielgruppe und das ist, also ich wusste nicht, dass, also so diese App da, Treatwell und so, kenne ich gar nicht so. Ich bin es gewohnt, ich erlebe Diskriminierung, wenn ich irgendwie versuche, Friseursalon zu finden und in der Regel spreche ich Leute an, die tolle Frisuren haben und frage, hey, kennst du wen? Oder so, ne, weil das, ich findet sehr viel in privaten Räumen statt, habe ich das Gefühl, ne, gerade so, also ne, Haare, Beauty, Und jetzt erzählst du das und ich bin so, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber wo war es die ganze Zeit in meinem Leben?
Das ist doch der Traum, also es ist der Traum auf jeden Fall eines Unternehmers, irgendwie in der Kundengruppe ein Need zu zeigen, von dem sie vorher nicht wussten, dass sie es brauchen. Das ist...
Voll, es ist so witzig, weil ich glaube, ganz viele Leute kennen dieses Gefühl von dem Problem, aber total viele wissen nicht. Also wenn du es dann sagst, sagen die, ach ja, das ist ja eine geile Lösung.
Ja, also im Grunde, ich habe es schon gebraucht in dem Sinne, oder ich brauche es ganz dringend, nur ich wusste nicht, dass es diese Form der Lösung gibt. Ne? Also, und jetzt, ja, wo ich das höre, denke ich so, Wahnsinn, das wird so, so großartig. Und dann kam mir wirklich, ich weiß nicht, die Mutter von XY kann da ihren eigenen Account anlegen und die könnte mir dann die Haare machen. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Das Coole ist, noch obendrauf, mir fällt gerade auf, dass Joanna und ich haben ja in der Vorarbeit, als wir uns so überlegt haben, was wollen wir alles eigentlich voneinander wissen, und ich meine, da hatten wir uns viel mehr überlegt, als wir überhaupt hier in einer Stunde oder so aufgreifen können. Mhm. Aber da war eine Sache, die Joanna auch angesprochen hat, dass sie meinte, okay, wir fordern total oft von so Ketten wie Rossmann und DM und was auch immer, dass sie noch mehr Marken hinzufügen, die schwarze Menschen verwenden können, Haarprodukte und Make-up, Töne und alles Mögliche. Mhm. Und natürlich auch Black-owned Businesses finally. Aber dann kam so von Joanna die Frage, aber wie ist das eigentlich, wenn wir das mehr einfordern? Mhm. Was passiert da mit den kleinen Afro-Shops? Und ich finde es voll interessant, dass du sozusagen, während wir darüber nachdenken, was mit dem passiert, baust du sozusagen eine Plattform, die das verhindert, dass die, oder das ermöglicht, dass wir viel leichter an die Produkte von den Menschen kommen, die diese kleinen Salons haben oder eventuell auch keine Salons, aber ihre Sachen halt, ihre Services anbieten oder ihre Produkte anbieten und genau da halt rankommen, ohne zu einem weißen Unternehmen gehen zu müssen.
Mhm. Ich denke einfach, dass beides existieren, also dass beides parallel existieren kann und auch existieren muss und es anders gar nicht geht. Das ist aus meiner Sicht irgendwie unrealistisch, das zu glauben, dass das funktioniert, weil nicht jede, also erstmal wohne ich ja jetzt zum Beispiel in Berlin, Jade, du wohnst jetzt auch in Berlin, Joanna wohnt in Köln, wir wohnen alle in großen Städten, so, ne? Das heißt, für uns ist der Zugang sowieso schon so viel einfacher zu Afro-Shops. Aber jetzt eine Person, die in Darmstadt wohnt oder in Burgwedel oder sowas wohnt, in Weeze oder keine Ahnung wo, und die eine schwarze Person ist oder eine braune Person ist, die hat ja genau dieselben Schwierigkeiten. Und da ist kein Afro-Shop, da ist halt Rossmann und DM. Das heißt, Rossmann und DM muss irgendwie die Basics wenigstens haben, abdecken können. Und dann, wenn du in die nächstgroße Stadt fährst, findest du halt so the full stuff oder so, ne? Aber die Basics gehören einfach in jede Drogerie. Und dahinter stehe ich mit meinem Namen. Das gehört in jede Drogerie. Und das geh ich an mit über die Agentur und mit der Curlcon auch, indem ich da den großen Marken die Möglichkeit gebe, Produktkategorie, neues Category Management zu machen und Platz zu machen im Regal für Produkte, die diese Zielgruppe erreicht und Zielgruppe anspricht, sodass Shaniqua in Burgwedel ja, ihr Kantur-Shampoo oder Afro-Locke kaufen kann oder was auch immer, was sie dann da braucht. Gleichzeitig aber bin ich total auch Advokat von Black Economic Advancement and Black Economic Liberation. Das heißt, ich wünsche mir, dass es ein autarkes, unabhängiges eine Infrastruktur gibt, wo wir nicht angewiesen sind auf die großen Retailers, die irgendwie white-owned sind oder so, ne? Also wenn wir sagen, Black by Black, das ist auch mein Wunsch, aber das muss man ja erstmal bauen. Man muss eine komplette Distributionsnetzwerkkette bauen, die unabhängig ist. Und dann muss man in jede Stadt oder in jede nächste größte Stadt einen Store haben, der komplett unabhängig läuft und das komplette Produktsortiment hat, was du haben möchtest, und das alles black-owned. So. Und das kannst du nicht einfach von heute auf morgen austauschen. Das funktioniert gar nicht. Also es funktioniert nicht, weil wir die Infrastruktur nicht haben für den ganzen Transport, also logistisch, ne, haben wir das erstens nicht, noch nicht. Und was wir auch nicht haben, ist die Produktvielfalt. Also wir haben noch nicht alle möglichen Drogerieprodukte Black-owned in Deutschland. Gibt's nicht alle. Das heißt, dieser Anspruch, diesen Anspruch, den wir aussprechen, ist ja eigentlich aus meiner Sicht ein Vision Casting, eine Deklaration in die Zukunft, die wir bauen wollen oder bauen werden. Und da beteilige ich mich dran an diesem Bauen, bin mir aber bewusst darüber, dass das nicht mit mir alleine gelöst werden kann, auf gar keinen Fall. Mhm. Und dass in der Zwischenzeit wir irgendwie eine Zwischenlösung brauchen. Und das ist für mich die Arbeit mit Drogerien und auch mit Marken, die nicht Black-owned sind, aber dann Black-led sind und Marken, die sich dann auch als Allies verschreiben, also vertraglich, wenn sie mit mir arbeiten, dann versichern, ja, wir verschwören uns darauf, wir werden das und das ändern und das versichern wir. Und dann bekommt ihr auch diese Affiliation mit Curl. Und diese Affiliation mit Curl ist halt mittlerweile viel wert. Und deswegen habe ich diese skandalöse Sache mit Rossmann gemacht.
Wofür du erstmal ein bisschen Shit bekommen hast, weil die Leute sich natürlich denken, Nana macht jetzt hier eine Werbekampagne, hält ihr Gesicht hin und Rossmann soll danach wieder fein raus sein, aber das ist ja erstens nicht deine Agenda, wer dich kennt, weiß das. Also du brauchst dich für niemanden irgendwie verkaufen und sagen, ja, hier, ich mache euch wieder schön, sondern du klingst dich ja dann auch wirklich in die internen Prozesse ein und sagst, wenn, dann machen wir das langfristig und dann ändert sich hier was oder wir machen es gar nicht.
Ja, genau, so sieht es bei mir auf jeden Fall aus. Und auch das mit dem, das ist dann vielleicht auch ein bisschen, ne, kritisch zu betrachten, da muss man, also muss unsere Community vielleicht auch ein bisschen in die intrinsische Eigenreflexion gehen, zu schauen, wann schreien wir los und wie viel Information haben wir, wenn wir losschreien, so, ne? Also ich habe ja alles gesehen von Posts, wo irgendwie ein Talent, das ich in der ersten Produktion mit Rossmann, dass ich platziert habe und sie wurde komplett gedragt, das war die Irene zum Beispiel, sie wurde dann komplett gedragt und Leute haben sich sonst irgendwie nichts angeguckt, haben irgendwie nur Irene gesehen und dann gesagt, Irene hat sich für Rossmann verkauft. Und dann voll ab. Dann irgendwie eine Woche später hat dann irgendeine Person dann irgendwie Charila entdeckt in ihrer Session, in ihrer Make-up-Session und dann Charila hat sich für Rossmann irgendwie verkauft. Onkel Tom, und dann ging es halt voll ab. Und niemand hat geguckt und gefragt, hä, wie sind die überhaupt auf die alle gekommen? So, weil Rossmann hat die nie gefunden. Mhm. Offensichtlich, dass sie die nie gefunden haben. Zwei Darkskin-Frauen und eine Darkskin-mehrgewichtige Frau, come on. Niemals wären die da drauf gekommen. So. Das heißt, dann sagen, warte mal, Rossmann, und dann sind da diese Darkskin-Frauen, und dann ist da ein Panel mit allen schwarzen Frauen und die reden, wie die Bock haben. Hä, wie kann das alles sein? Wie ist Rossmann da rangekommen, um irgendwie und dann in der Regel herauszufinden, ach so, ja, Curl steckt dahinter. Und dann hast du die dicke Person, die du, wenn überhaupt, anzuschreien hast, und das bin ich. Und spätestens dann wirst du dann aber sehen, ach nee, da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, wir schreien auch ganz gerne in unserer Community dann die Leute, die sich irgendwie an der Lösung beteiligen, halt auch schon sehr, sehr schnell zusammen. So. Einmal vielleicht vor Angst vor Ausbeutung, aber ich glaube auch ein großes Stück weit wegen irgendwie Sensationalism. Und Sensationalism ist natürlich nicht irgendwie nur die Black Community, sondern es ist einfach, alle Menschen auf dieser Welt sind Sensationalist und wir schreien halt immer alle schnell. lesen den ersten Satz irgendwo und dann nehmen wir diesen Satz und gehen in unsere WhatsApp-Gruppe und schreien dann los.
Ich will an der Stelle auch nochmal sagen, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, genau, das war bei den Bunte Beauty Days und diese zwei Panels, die du damit geleitet hast oder moderiert hast und halt auch gebaut hast, sind super krass und sehr inspirierend gewesen und wir haben die beide geguckt, Joanna und ich, und haben dann auch irgendwie darüber viel gesprochen. Also wer die noch nicht gesehen hat, soll sich die auf jeden Fall angucken, die sind auf YouTube noch drin.
Ihr guckt lieber uns bei der Curl Con Virtual.
Ja, das müsst ihr euch sowieso angucken. Wie kommen die Leute denn auf die? Achso, die sind offen, ne? Kann man die einfach bei YouTube suchen?
Curl Con Virtual?
Ja.
Ja, ihr könnt jetzt alle Sessions gucken.
Okay, also das werden wir auch nochmal promoten, dass sie sich das alles angucken können. Mhm. Super coole Dinger dabei. Also ja, ich habe sowieso gesuchtet. Ja, krass. Ich wünschte, wir hatten so übertrieben viel Zeit noch mit dir. Ich, Joanna, ich will jetzt einfach nochmal, weil ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur einen großen Redeanteil, sondern ich weiß auch ganz viel schon, aber ich will deswegen dir nochmal die Möglichkeit geben, deine letzte Frage irgendwie zu stellen.
Oh Gott, bist ich finde überhaupt nicht, ich bin so gebannt. Ich würde am liebsten jetzt so ein Live-Coaching von dir haben. So was muss ich tun? Was kann ich jetzt machen? Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich habe richtig das Gefühl, Deutschland und die Dachregion braucht dich und dass du gerade dabei bist, ganz, ganz, ganz viel zu verändern und für unsere Community ganz, ganz, ganz viel positive Arbeit leistest und das finde ich, würde ich nochmal sagen, dass ich das wirklich großartig finde und dir auch sehr dankbar dafür bin. Eine Abschlussfrage. Vielleicht, wenn jetzt die kleine, ich weiß nicht, wie haben wir vorhin gesagt, Lisa Schalipa oder Emma, in ihrem Zimmer sitzt und denkt, boah, ich habe eigentlich eine coole Idee, aber so, was soll sie morgen machen, um diese Idee umsetzen zu können?
Hat die Emma die Idee schon aufgeschrieben?
Google Docs.
Emma hat die Idee schon aufgeschrieben, das ist super. Dann würde ich Emma empfehlen, die Idee, die sie aufgeschrieben hat, also das wahrscheinlich ist das ja ein Produkt, also nicht unbedingt ein Konsumerprodukt, kann ja auch sein, eine Idee für einen Film oder was weiß ich. Aber das, was sie aufgeschrieben hat, irgendwie Teile davon zu copy-pasten bei Google rein, zu copy-pasten und zu gucken, ob es sowas schon gibt. Nicht um zu schauen, ob es nicht um festzustellen, ob sie es machen soll oder nicht, weil wenn es das nicht gibt, heißt es, dass sie was pionieren wird. Und wenn es das schon gibt, dann ist es super, weil dann weiß sie, dass es einen Markt dafür gibt. Das ist schon bestätigt. Beides ist gut. Beides ist erstmal okay. Aber sie sollte, glaube ich, als erstes gucken, hey, gibt's das schon irgendwo? Und wenn es das schon gibt, dann lass mich erstmal gucken, wie das alle anderen gemacht haben. Und das vergleiche mit meiner Idee. Und gucken, wo meine Idee anders ist als das, was alles schon da ist. Und wenn meine Idee genauso ist wie das, was da schon da ist, dann soll Emma überlegen, wie kann ich meine Idee irgendwie besonders machen. Also wie kann ich mein Emma-Sein in diese Idee quasi einfließen lassen, damit das, was ich da auf den Markt bringen will, was vielleicht schon existiert, trotzdem besonders ist. So besonders ist, dass Leute, die Emma-Sein oder sich mit Emma-Sein identifizieren können oder mit den Problemen von Emma identifizieren können, dann nicht bei den anderen Leuten das holen, sondern bei mir. Wenn sie das gemacht hat, dann hat sie nämlich den sogenannten Product-Market-Fit gefunden. Und das ist das Allerwichtigste, bevor du irgendwas irgendwie, glaube ich, loslegst. Irgendwie einen Rahmen zu verstehen, wo das eigentlich hin soll und wo das reinpasst. Und wenn sie das gemacht hat, dann soll Emma mir diese Idee per E-Mail schicken.
Habt ihr gehört da draußen? Ja.
Ganz genau. Krass, danke dafür auf jeden Fall. Ich möchte auch nochmal sagen, so, wir haben heute auch deinen einen Tweet gepostet. Nana auf Twitter ist auch sehr, nicht nur entertaining, sondern auch super interessant.
Ich habe auf Twitter, glaube ich, 20 irgendwie Follower und ich tweete irgendwie alle 3 Wochen. Also da ist nichts Spannendes. Aber danke, Jade.
Aber wenn dann tweetest du so eine richtige Row auf so, oder irgendwelche richtig witzigen Anekdoten.
Also wenn ich tweete, dann habe ich was zu sagen, das stimmt.
Genau, da haben wir eine Sache heute nochmal getweetet, das so ein bisschen dir salutiert in dem Punkt, wo du sagst, dass dir total oft gesagt wird, dass du jetzt total viel freies Wissen rausgegeben hast, wie auch jetzt in dieser Folge allein. Und ich kenne so viele schwarze Kreative oder schwarze Menschen, die irgendwie was aufbauen wollen, die sagen, keine Ahnung, die rufen mich eigentlich wegen was ganz anderem an und kriegen dann erstmal ein komplettes Coaching, weil du da überhaupt dich nicht verscheust, da dein Wissen preiszugeben. By the way, du machst es zwar total oft so sehr freundschaftlich, aber pay your black experts. aber ich finde das so interessant, weil total oft ja dieses Mindset ist so, oh, ich kann das jetzt nicht verraten, weil sonst macht das jemand nach. Und du sagst ja, ich hoffe, das macht jemand nach. Und 2020 sollte es davon eigentlich schon 5 Dinger geben von der Curlcon und gibt's aber nicht.
Ja.
Und das hast du hier auch wieder gemacht und das ist was, was ich super großartig finde, auch als Message, sich halt gegenseitig die Tür zu öffnen und gegenseitig die Hand zu reichen und vor allem, finde ich, in der schwarzen Community, ne, weil da einfach viel mehr Hürden im Weg liegen. Die lagen viel mehr Hürden im Weg oder liegen teilweise immer noch viel mehr Hürden im Weg als anderen GründerInnen. Und dafür wollte ich dir nochmal danken und das nochmal so rausstellen, weil das ist was, was dich auch so sehr einzigartig macht. Also als du auch diesen Tweet geschrieben hast, ich habe den danach überall gesehen, ne? Alle haben das gepostet und gesagt, ja, mal guck dir das an. Hör auf zu heulen und zu denken, so jemand versucht dir was zu klauen, sondern gibt das raus. So, das ist was, was ich irgendwie voll früh auch von Gary Vee damals gehört habe und so dachte, ja man, warum haben Leute immer so Schiss, ihre Sachen auszugeben?
Ja, das ist halt für mich dieses Mangeldenken, ne? Also zu glauben, es gibt irgendwie nur, es gibt eine begrenzte Zahl, es gibt eine begrenzte Anzahl an Erfolg zum Beispiel. Und das heißt, wenn eine andere Person als ich Erfolg hat, ist dann wieder ein bisschen was von einem Erfolgkuchen weg und vielleicht kriege ich nicht genug oder vielleicht kriege ich es gar nicht. Und das ist halt dieses Mangeldenken und das ist halt nicht so. Es gibt irgendwie, es gibt unendlich viel, also es gibt grenzenlos Ressourcen eigentlich. Also wenn wir jetzt, ich spreche jetzt nicht vom Klimawandel, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es gibt es grenzenlose Ressourcen, Kontext von Ideen zu haben, also grenzenlose Möglichkeiten, eine Idee zu haben und grenzenlose Möglichkeiten, irgendwie deine Idee anzugehen. Und selbst, und ich vergleiche das immer gerne mit dem Restaurantgeschäft, weil ein guter Freund von mir, Nelson Müller, Shoutout an Nelson, der ist Koch und hat Restaurants, schwarzer Mann, kennt ihr vielleicht, und der hat mir ja gesagt, dass für einen Restaurantbesitzer oder egal wem in der Gastronomie ist der Idealfall, sein Restaurant oder seine Bar dort zu platzieren, wo schon viele Restaurants und Bars sind und existieren. Weil du weniger Aufwand hast, die Leute dahin zu lotsen, weil sie eh schon sich dort aufhalten. Laufkundschaft Nummer eins. Und zweitens, wenn du in einer Area bist, wo viele andere Restaurants sind, bleibst am Puls der Zeit des Gastronomiegeschäfts. Das heißt, du kannst links und rechts gucken und siehst, ah, okay, das funktioniert bei meinem Nachbarn voll gut. Das heißt jetzt nicht, dass du alles irgendwie imitierst, aber du weißt zum Beispiel, okay, die Zeit hat sich gewandelt, ich muss jetzt endlich kontaktloses Zahlen bei mir einführen oder so, ja. Das kriegst du mit, wenn ein Restaurant irgendwo auf einer einsamen Insel ist. Und das It-Restaurant ist aber auf der einsamen Insel, das wird nicht funktionieren. Das wissen dann nur bestimmte Kenner, die dorthin kommen, die sind auch toll, die sind Fans, aber die kommen nicht jeden Tag und die kommen auch nicht jede Woche. Die kommen vielleicht einmal im Jahr, um sich was zu gönnen. Und davon wirst du als Unternehmer nicht leben können. Und genauso sehe ich das auch mit jeder anderen Unternehmung. Also wenn ich eine Curlcon mache, eine Beauty-Messe, die ethnisch divers ist und schwarze Menschen zelebriert, dann hoffe ich, dass es irgendwie, sagen wir mal, ich mache die im September, dann wäre es geil, wenn es im Juni auch schon irgend sowas gibt, in der Größenordnung oder meinetwegen im Mai, weil Leute dann schon angefixt sind und sich dann auch wieder auf den September freuen. Ne? Und ich kann von der Messe im März und der Messe im Juni kann ich auch noch was lernen für meine Messe im September. Ich kann mich mit den Leuten, die Messe machen, austauschen und die können mir ihre Learnings teilen und die kann ich auch anwenden. Die können meine Messe promoten, ich kann deren promoten und so weiter und so fort. Und so betrachte ich das eher. Also für mich ist das ein Mehrwert. Zudem kommt auch noch, dass, wie anstrengend ist das, alles machen zu müssen. Also ich habe ganz viele tolle Ideen, aber ich will doch nicht alles machen. Kann jemand anderes auch machen? Also
der Gedanke zu sagen, nein, alles ist für mich und ich mache alles, nur ich kann alles machen, das wirst du doch gar nicht schaffen. Du hast nur 2 Arme, der Tag hat nur 24 Stunden. Wie willst du denn alles machen, sodass niemand deine Ideen ausführt? Wir haben doch alle mehr als 3 Ideen im Kopf. Und davon ausgehen vielleicht eine halbe. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich total, diese Denke ist für mich irgendwie total absurd. Das ist für mich so absurd. Ich will die Leute nicht schlecht machen, weil ich verstehe, wo das herkommt. Ne, auch Crab in the Barrel und dieses Ganze, das hat ja auch was mit Domination Culture zu tun und auch mit oppressiven Strukturen, wo das irgendwie herkommt. Und auch ein Stück weit vielleicht mit Kapitalismus, ne, Konkurrenzdenken. Aber wenn man ein bisschen ins Unternehmersein einsteigt,
wird man relativ schnell merken, dass wir eigentlich, Mitstreiter sind, genauso wie man das sagt. Wir sind Mitstreiter. Wir versuchen hier alle auf diesem Markt zu überleben. Also, dann lass uns doch Mitstreiter sein. Deswegen selten die Augen auszukratzen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also, es gibt ja so viele Beefs über Ideen. Die sind noch nicht mal ausgeführt worden. Also, ja. Ich führe keine Diskussion mit irgendwem, der mir erzählen will. Ich hatte die Kirkon-Idee auch. Wie kannst du nur? Da die E-Mail löschen. Sofort lösche ich die. Das ist für mich wirklich lächerlich. Wir können sprechen, wenn du irgendwas ausgeführt hast. Dann können wir gerne sprechen. Solange ich nichts ausgeführt von dir gesehen habe und da gibt's nichts zum Dialogisieren. Da gibt's keinen Dialog.
Ja, das sind die gleichen Leute, sind noch nie in den Supermarkt gegangen und haben gesagt, warum gibt's zwei Arten von Brot?
Dankeschön. Wie viele Dönerläden gibt's? An jeder Ecke, jedes vierte Haus ist ein Dönerladen. Also ich meine, wenn das nicht funktionieren würde, das Mitstreiter sein, dann I don't know. Im Deo-Regal, wie viele Deos seht ihr da? Wie viele Zahnpasta gibt es? Da drin ist derselbe Scheiß. Und überall ist vielleicht noch ein bisschen Glitzer drin, da ist es blau gemacht mit Lebensmittelfarbe. Da haben wir ein bisschen mehr Mint-Drops reingepackt, aber es ist doch alles dasselbe Produkt. Können wir bitte das auch in der Community zulassen? Bitte! Das ist mein Appell.
Ja gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich finde, alle Emmas, alle Nanas, alle Jades, alle Joannas, alle Kleinen, die da noch mit ihren kleinen Ideen sitzen zu Hause, habt Mut, geht raus damit, schreibt es auf und dann, wenn es soweit ist, schickt es Nana, ihr habt da eure erste Netzwerkerin und dann lasst uns gemeinsam miteinander ein bisschen die Welt verändern. Ich finde, du veränderst die Welt. Also zumindest meine Welt, in der ich mich bewege.
Nana. Nana, was schickt gerade ein super süßes Herz mit ihren Händen? Ihr könnt uns nicht sehen. Also wir arbeiten ja gerade noch an einem visuellen Medium. Dann werden wir Nana auf jeden Fall auch nochmal reinholen, weil die Frau muss man auch mal sehen. Aber ihr seht sie auch auf der Curlcon Virtual. Also schaut euch endlich mal die Videos an. Wir werden das auch nochmal posten. Aber danke dir. Wir haben uns lange auf diese Folge gefreut. Und wie gesagt, wir könnten ja auch eine Doppelt-Dreifach-Folge draus machen. Aber wir halten uns da auch an die Needs unserer Community, unserer ZuhörerInnen. Und die haben uns gesagt, so 80 Minuten hören sie sich noch an und danach dann nicht mehr. genau. Und ja. Danke für die tolle Folge. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, ich freue mich auch auf den Schnitt, weil dann kann ich es auch mal hören. danke
Vielen
dir, Nana.
Dank, ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung, dass ihr eure Plattform mit mir teilt, dass ich hier sein darf, dass ihr macht, was ihr macht und macht da bitte auch weiter. Hört nicht auf. Ich bin dankbar für eure Arbeit, mindestens genauso wie ihr für meine Arbeit. Und ja, wir brauchen uns alle gegenseitig mit unserer Arbeit.
Das Absolut. Stimmt. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, Joanna.
Ich bin noch da.
Joanna hat ein bisschen ausgeklingt. Joanna ist ganz sprachlos. Joanna, eine weitere Folge ist vorbei. Leider schon viel zu kurz. Irgendwie fühlt sich das an. Auch wir hören uns dann in 2 Wochen.
Genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Interview. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch. Dankeschön und tschüss.
Bis dann.